Und so wollen wir den Kolosserbrief auch aufschlagen, Kolosser Kapitel 3. Und wir lesen heute die Verse 18 bis zum Ende, ab Vers 18 bis zum Ende und dann noch von Kapitel 4 den ersten Vers. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wer bei Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Wir wollen den Herrn noch einmal gemeinsam bitten, dass er uns hilft, über sein Wort nachzudenken und auch die Anwendung zu sehen. O Herr, wir leben in einer Zeit, in der das, was du uns hier schreibst, angegriffen wird, verdreht wird, entstellt wird. Wir kommen zu dir, weil wir deine Hilfe brauchen, all diese Dinge zu korrigieren und zurechtzubringen. Du sagst, stellt euch nicht diesem Weltlauf gleich, sondern werdet verwandelt in der Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Darum kommen wir zu dir und bitten dich, erneuere unseren Sinn, bringe unser ganzes Denken in Übereinstimmung mit deinem Wort. Komm durch deinen Heiligen Geist und wende es bei jedem Einzelnen so an, wie er es braucht, dass wir von dir Hilfe empfangen, dass du dich selbst an uns offenbarst. O Herr, bewahr uns davor, an deinem Wort vorbeizugehen und nicht zu merken, dass du geredet hast und dass du uns Licht gegeben hast. Bewahre uns vor dem Unglauben. Gib, dass wir hören und dir die Ehre geben. Um Christi willen bitten wir. Amen. Nun, wir werden heute nicht den ganzen Text betrachten können, den wir gelesen haben. Ich habe mich auf die ersten zwei Verse, die wir gelesen haben, beschränkt. Und das Thema ist eine himmlische Ehe auf Erden. Und auch wenn ich zugebe, dass der Titel etwas für die Fantasie des Menschen vielleicht irreführend ist, so glaube ich, dass ihr sehr gut verstehen werdet, warum ich das so genannt habe, wenn ihr den Text verstanden habt und den Kontext überhaupt dieses Kapitels. Und das ist auch das Wichtige, dass wir sehen, bei Paulus kommt hier nicht einfach ab Kapitel 3, nachdem er sozusagen die Herrlichkeit der Erlösung gezeigt hat, kommt nicht einfach direkt, wie die Frauen sich benehmen sollen, also wie eine Liste, wie eine Regel, nach der sie handeln sollen, sondern erst nachdem er gewisse Prinzipien gezeigt hat, dann kommt er mit diesen Anweisungen, die ganz praktisch werden, dem Mann gegenüber und der Frau gegenüber. Und dann eben den Knechten oder Sklaven gegenüber und den Herren gegenüber und den Kindern und den Eltern gegenüber. Und so merken wir, dass auch wir nicht einfach so an die Anweisungen gehen können in unserem ganzen Denken. Und wir kommen ja immer aus einem Kontext. Jeder, der diese Verse gehört hat, hört sie aus einem Kontext, aus seinem eigenen Kontext heraus. Ich habe meine Ehe und meine Ehe hat eine Dynamik. Das heißt, da sind Beziehungen, da ist ein Charakter, da sind zwei Charaktere, die zusammengekommen sind. Und diese zwei Charaktere haben einen Weg gefunden, miteinander umzugehen. Und wenn ich dann solche Verse habe wie hier, dann bin ich ganz schnell geneigt zu sagen, diese Verse in meinem Kontext zu hören und ich habe eine ganze Menge Assoziationen zu diesem Text, was eben nicht hier steht, beziehungsweise was mich dahin führen könnte, genau das Gegenteil zu verstehen mit von dem, was hier steht. Und daher ist es so wichtig, dass wir immer wieder hineinschauen in die Schrift und auch einfach sehen, dass es ein Kontext ist, in dem diese Verse, diese Anweisungen gegeben werden und dass wir dann von dem aus wirklich danach streben und den Herrn bitten, dass er unser Denken und Urteilen von der Autorität dieser Zeit löst und sie ganz der Autorität des Wortes Gottes unterordnet. Denn unsere Zeit zwängt uns ihre Sichtweise auf. Und je nachdem wir geprägt sind von dieser Zeit, je mehr fordert diese Autorität, das zu verwerfen, was nicht mit dem übereinstimmt. Und darum sehen wir hier, oder kommen wir hier zu einem Krieg, zu einem Konflikt. Ein Konflikt, der sehr tief in uns losgehen kann, einfach aus diesem Grund, dass wir in dieser Zeit leben, in dieser Welt leben und wir, je nachdem wie unsere Vergangenheit ist, mehr oder weniger von den Denken dieser Zeit geprägt sind. Und darum brauchen wir auch diese Auseinandersetzung. Wir brauchen das Wort, also die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Wir brauchen die Hilfe des Herrn, sodass unser Denken immer wieder korrigiert wird. Und vielleicht noch ein Punkt, der zwar das Gleiche ist, aber vielleicht nochmal einfach ein bisschen andere Perspektive gibt. Wir sind nun mal geneigt, uns zu gewöhnen. Das ist da die Warnung der Bibel. Das ist etwas, was die ganze Bibel uns mitteilt. Das heißt, wir gewöhnen uns ganz schnell an Dinge, die einfach um uns herum geschehen. Und es kann sein, dass die am Anfang noch eine innere Abneigung in uns erregen, aber mit der Zeit merken wir, wie unser Herz sich daran gewöhnt hat. Ich hatte einen guten Bekannten und eines Tages kam er nicht mehr zum Gottesdienst und so besuchte ich ihn. Und was sofort offensichtlich war, er hatte sich einen riesen Bildschirm angeschafft. Und dann erzählte er selber, sagte er, ich weiß nicht, was passiert ist, sagte er. Früher war für mich Ehebruch etwas ganz Furchtbares, aber heute habe ich so den Eindruck, es ist gar nicht so schlimm. Dann sage ich, wie oft sitzt du denn vor dem Kasten und schaust dir das an, was hier gezeigt wird? Und dann sagt er, naja, es ist schon sehr oft. Dann sage ich, siehst du, das ist genau das Problem. Wir sind nun mal Menschen, die geprägt werden von der Zeit und von dem Umfeld, ohne dass wir es merken. Deswegen beginnt der Psalm 1 bei denen, die gesegnet sind, die von Gott gesegnet sind, damit, dass er sagt, wohl dem, der nicht wandelt. Das heißt, der seine Ohren und seine Augen verschließt, vor den Einfallstoren, die durch diese Welt in unser Leben hineinkommen. Das heißt, er meidet Situationen, er meidet die Gesellschaft derer, die Gott hassen. Und der Kontext ist Gesellschaft, die Geselligkeit derer, die Gott hassen, aus dem einfachen Grund, weil er weiß, dass damit seine Tore, seine Augentore und seine Ohrentore geprägt werden von dem Strom, der aus der Hölle kommt, vom Satan. Und darum ist es der gesegnet, der beginnt, das zu verstehen und beginnt, sich selbst davor zu bewahren, von diesen Dingen weggezogen und infiltriert zu werden und am Ende sich an diese Dinge gewöhnt. Wenn wir jetzt genau hinschauen, was wir vorher betrachtet haben, dann möchte ich auch nur ein paar Dinge rausgreifen, um euch die Wichtigkeit dieses Kontextes zu zeigen, den Paulus uns hier im Kolosserbrief gibt. Vielleicht gehe ich einfach mal zu Kapitel 2, Vers 9 und 10. Denn in ihm, und er spricht von Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wenn ihr das ganze Kapitel durchlest, dann merkt ihr, dass er die Furcht hatte, beziehungsweise dass er merkte, dass die Kolosser geprägt wurden oder bereit waren, sich zu öffnen für gewisse philosophische Richtungen. Das heißt, er merkte, hier kommen Leute herein, die meinen, sie müssten den Leuten etwas Neues erzählen. Sie müssten ihnen etwas bringen, was sie vorher noch nicht wussten. Eine gewisse Erkenntnis beibringen, die sie vorher nicht hatten. Und Paulus holt sie zurück, um ihnen zu sagen, wo wollt ihr hingehen, wenn ihr zur Quelle gekommen seid, zu der herrlichsten Quelle überhaupt, nämlich Jesus Christus? Wo wollt ihr hingehen, von wem wollt ihr Dinge auf euch öffnen, wem wollt ihr euch öffnen, den Philosophen, den Weisen, den alttestamentlichen Gesetzeslehrern, wollt ihr euch diesen Leuten öffnen, nachdem ihr zu Christus gekommen seid, der die Fülle ist, der die Fülle hat, der über alle Gewalt ist, über jede Herrschaft, über jeden Namen und in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Er bleibt aber da nicht stehen. Sondern schaut, er sagt nicht nur, ihr seid zu Christus gekommen und in ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig, sondern er sagt, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Es lohnt sich, über diesen Vers immer wieder zu beten. Was bedeutet es, o Herr, dass die Fülle Gottes zu mir gekommen ist durch Christus? Er sagt hier, liebes Gotteskind, es fehlt dir nichts. Du hast alles in Christus bekommen, was du zum Leben brauchst. Alles. Hier ist eine Quelle. Und diese Quelle ist direkt zu dir gekommen, dadurch, dass du Christus erkannt hast, dass du zu ihm gekommen bist. Darum bist du nun mit dem Quell verbunden, wo alles ist von dem Himmel her, von der Herrlichkeit des Himmels her, was du brauchst zu einem Leben hier auf der Erde. Es nimmt uns diese Entschuldigungen, die immer von unseren Grenzen reden. Und es ist gut, dass wir unsere Grenzen anerkennen, aber es ist Unglaube, der an unseren Grenzen bleibt. Es ist Unglaube, der unsere Grenzen als Rechtfertigung benutzt, ohne auf in den Himmel zu schauen, wo der Christus ist, der überwunden hat, der zu Rechten Gottes sitzt und der gerade in unseren Grenzen sich mächtig erweisen will. Der uns gerade zu unseren Grenzen führt, damit wir erkennen, dass in uns keine Lösung und keine Erlösung ist, sondern in ihm alles ist, was wir brauchen. Damit wir unsere Augen zu ihm erheben, und nicht selbstgefällig, selbstgerecht, selbstzentriert sind. Und schaut, so beginnt er dann auch in Kapitel 3 beim ersten Vers, wenn er sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Und wir merken hier und erinnern uns dran, dass er hier eine Vorbedingung setzt, das heißt, er setzt hier in seinen Anweisungen etwas voraus. Was ist die Voraussetzung? Die Voraussetzung ist, dass sie mit Christus auferweckt worden sind. Dass sie mit Christus auferweckt worden sind, bedeutet, sie sind vorher mit ihm gestorben, sie sind vorher mit ihm begraben worden. Deswegen sagt er, denn ihr seid, Vers 3, denn ihr seid gestorben. Und dann eben aber auferweckt bedeutet, Christus ist zur Rechten Gottes, also zur Rechten Gottes sitzt Christus, in dem ihr zur Fülle gebracht worden seid. Der die Fülle ist und in dem ihr zur Fülle gebracht worden seid. Und das führt er dann zusammen und sagt, Vers 3, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Er will damit zeigen, wie herrlich das ist, was diese Einheit mit Christus ausmacht, vermag der natürliche Mensch gar nicht zu sehen. Er kann es gar nicht begreifen. Und selbst wir brauchen unser Leben lang, um den Reichtum zu erfassen, den Gott uns in Christus gegeben hat. Deswegen, es bleibt noch verborgen, aber es ist da. Es ist der Himmel in dem Gläubigen, die Herrlichkeit des Himmels, Christus im Himmel. Es bedeutet, dass dort der ganze Reichtum ist, der jetzt hier auf der Erde an dir offenbar werden darf, der dir gegeben worden ist in Christus. Es ist also nicht dein Leben, sondern es ist sein Leben. Sein Leben, das nun offenbar werden soll in dir. Also sein Leben soll in dir offenbar werden, seine Kraft, die Herrlichkeit seiner Erlösung, der Reichtum, den er am Kreuz erworben hat, der Triumph, den er am Kreuz erworben hat, der soll nun hier in deinem Leben offenbar werden. Zur Ehre seiner Erlösung, zur Ehre des Herrn, zur Ehre deines Hauptes, nämlich Christus. Schaut, und dann geht er eben weiter und sagt, und das bedeutet ganz praktisch, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Und da kommen die ganzen Unzuchtsünden. Unzucht, Unreinheit, also alle Sünden, die eben nicht von der Reinheit der Ehe sprechen oder beziehungsweise, dass die größten Versuchungen sind für eine Reinheit der Ehe. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Und dann eben auch die Dinge, die das Miteinander so hart machen, die oft so viel Verletzungen mit sich bringen und dieses Eheverständnis so zerstören und doch oft so bestimmend sind. Manche, die leiden noch drunter, bei manchen sind sie noch bestimmender, wisst ihr warum? Sie haben sich dann gewöhnt. Man hat sich gewöhnt, dass Zorn ein Teil der Ehe ist. Man hat sich daran gewöhnt, dass Wut ein Teil der Ehe ist. Man hat sich daran gewöhnt, dass hässliche Redensarten im Umgang miteinander da sind. Und weil man sich daran gewöhnt hat, beherrschen sie einen noch mehr als da, wo wir drunter leiden. Die Haut ist dick geworden, wir sind abgestumpft. Und seht ihr, diese Dinge alleine, wenn ich nur diese Dinge nehme und sie auf die Ehe anwende, dann merke ich auf einmal, warum sah Paulus überhaupt noch mal genötigt, von der Ehe zu sprechen? Nun aus dem einfachen Grund, weil wir geneigt sind, diese Dinge vielleicht sogar noch zu sehen in der Gemeinde, aber nicht merken, dass sie beginnt in unserer Beziehung, in unseren Beziehungen, im Haus, in der tiefsten Beziehung im Haus, nämlich der Ehe zwischen Mann und Frau. Und genau das Gleiche dann im Gegenteil, wenn er dann sagt, es wird von uns fordern, also die Ehe ist Gottes Mittel, und dieses Mittel fordert von uns Anwendung auch im Ehealltag, nämlich das Ausziehen und das Anziehen und das Anziehen, was er hier zusammenfasst ist, so zieht nun an, Vers 12, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, also wo ist unser Miteinander geprägt vom herzlichen Erbarmen, von Freundlichkeit, von Demut, von Sanftmut, von Langmut, vom Ertragen, vom Vergeben, von der Liebe, von einem Frieden, der unser Herz beherrscht. Wie viel Himmel würde auf Erden sein, wenn diese Dinge mehr Platz hätten in unserem Leben im Alltag. Paulus sagt aber nicht, dass dies eine absolute Sache ist. Er sagt nicht, wir haben hier ein gewisses Niveau, das wir als Standard annehmen, was ja sich auch vermischen kann und so weiter. Nein, er sagt, zieht aus, zieht an. Das bedeutet, dein ganzes Leben muss bestimmt sein von diesem Kampf. Oder wir sagen, weil es geht um Töten, es geht um Krieg, es geht um Töten und um Leben, um Ausziehen, das heißt von uns wegwerfen, und Anziehen, das heißt, er zeigt uns, dass dies bestimmend sein wird, oder ich sage es anders, dass der Segen, den der Herr uns erkauft hat, gebunden ist an der konsequenten Umsetzung dessen, wozu er uns auffordert. Nämlich, dass wir genau darin bleiben, das auszuziehen, was Gott missfällt, und das anzuziehen, was Gott uns erworben hat in Christus. Oder wir können sagen, die Charakterzüge des Herrn. Und hier ist die Ehe eines der besten Hilfsmittel, die Gott uns gegeben hat. Damit wir nicht mehr uns selbst nur mit unseren Augen sehen, sondern indem Gott zwei neue Augen in unser Leben bringt, um uns zu helfen, vom Selbstbetrug frei zu werden und uns und Charakterzüge in uns entdecken, die vielleicht gerade erst in dieser engen Gemeinschaft rauskommen und offenbar werden. Und jetzt kannst du dich damit abfinden oder dabei abstumpfen, oder aber du kannst genau das tun, was hier steht, nämlich du kannst es als Gottes Hilfsmittel anerkennen, als Gottes Segen für dich. Gott kommt dadurch in dein Leben hinein und bringt sozusagen den Menschen zu, bringt einen Menschen oder hat einen Menschen auf der ganzen Erde oder den bestgeeignetsten Menschen von der ganzen Erde ausgesucht. Und wenn ich verheiratet bin, muss ich davon ausgehen, den bestgeeigneten Menschen auf der ganzen Erde ausgesucht, um genau das in mein Leben zu bringen, nämlich die Herrlichkeit seiner Erlösung in mein Leben zu bringen. Um den Himmel, und das heißt alles, was Christus für uns erworben hat und was Christus ist, in mein Leben zu bringen. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass nichts, kein Mann, keine Frau, mich dessen berauben kann, wenn ich es biblisch verstehe, sondern vielmehr, selbst wenn nur ein Teil, selbst wenn nur eine Seite Christus erhoben auf dem Thron sitzt und der andere es verachtet oder nicht sieht, dieser doch, der andere Teil, der eben das nicht sieht, doch Gottes bestes Mittel ist, um diese Dinge der Erlösung in mein Leben hineinzubringen. Um die Herrlichkeit dessen, um die Herrlichkeit der Kraft Gottes in den Heiligen hineinzubringen. Was es bedeutet, Christus in uns. Also was dieses Geheimnis bedeutet, Christus in uns. Und allein schon dadurch, dass er unsere Blicke auf ihn richtet, der auf dem Thron sitzt und der fähig ist, mächtig ist, mit allen Dingen fertig zu werden und diese Umstände gebraucht, um genau das hervorzubringen, was hier steht, nämlich seine Charakterzüge durch seine Kraft, durch seine Kraft. Ich kann nicht mehr ist gut als Übergangshaltung, ich kann nicht mehr ist fatal, wenn wir darin bleiben. Denn was kann er nicht? Und deswegen sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Nun, vielleicht müssten wir noch hier ein Wort hinzufügen. Wir haben also gemerkt, es geht um die Ehe. Und die Ehe ist nicht etwas, was Menschen sich erfunden haben, sondern die Ehe ist von Gott gemacht und von Gott auch bestimmt. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, in die Ebenbildlichkeit Gottes. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. 1. Mose 1, Vers 27. Als Mann und als Frau schuf er sie. Und er bestimmte, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Er machte diese Ehe. Ehe ist also eine von Gott eingesetzte Institution im Menschsein. Und das ganze Gefasel der Entwicklung macht es unmöglich, also wird unmöglich, wenn wir allein denken, was es bedeutet, dass zwei Menschen ein Gegenüber sind, fortpflanzungsfähig, dem Auftrag Gottes, die fähig sind, dem Auftrag Gottes zu folgen, seid fruchtbar und mehret euch. Aber wie wichtig ist es, dass wir das einfach festhalten in dieser Zeit, wo das so angefochten ist. Das heißt, wir sind nicht gegen Homosexualität, wir sind nicht gegen irgendwelche Formen der Polygamie und so weiter, wir sind gegen jede Form des geschlechtlichen Zusammenlebens außerhalb der Ehe. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Denn alles Extrem hat auch seinen Anfang, dass ich Gottes Gebote und Gottes Weisung verlasse und nicht anerkenne, wie Gott es sich gedacht hat, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der weit weiser ist als wir und nicht es abhängig mache von unserem, von der Sünde geprägten Denken und Verständnis. Aber darum auch ein Wort für die, die noch nicht verheiratet sind, wie wichtig ist es, dass ihr versteht, dass ihr euch viel Gedanken darüber macht, wie Gott sich Ehe gedacht hat, sodass ihr seine Weisheit anerkennt. Das ist die beste Voraussetzung. Ihr müsst nicht alles können. Oh, wir fangen in der Ehe erst an zu lernen. Nicht ganz, wir können viel vorher lernen, aber wir fangen in der Ehe oft erst an zu lernen, was es in der Praxis heißt. Aber genau deswegen ist es wichtig, von vornherein zu sagen, dies ist der Maßstab. Dies ist der Maßstab, nach dem wir lernen wollen. Als Lena und ich uns verlobt haben, dann haben wir alle Bibelstellen gelesen über Ehe in der Bibel und wir haben uns gegenseitig die Frage gestellt, wollen wir das als Grundlage halten? Und wir haben gesagt, wir wissen nicht, was das eigentlich heißt. Und das wussten wir nicht. Aber was für ein Fundament hat es uns gegeben, durch Gottes Gnade immer wieder Licht in unsere Nöte hier zu bringen durch das Wort Gottes. Wenn wir also jetzt zu der Frau kommen, denn damit beginnt hier Paulus, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Dann müssen wir eins festhalten, vielen von euch ist es klar, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir es trotzdem wiederholen für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder noch geprägt sind von dem Denken dieser Welt. Uns wird so vorgegaukelt, oder ja, weil es ist ein Schein, denn es ist auch Betrug in der Welt, als wäre Gleichberechtigung ein Widerspruch zur Unterordnung. Und das Interessante ist, dass die Frau, die Schwierigkeiten hat, sich dem Mann zu unterordnen, komischerweise keine Schwierigkeiten hat, sich dem Chef zu unterordnen. Und oft die gleiche Person, keine Schwierigkeiten hat, sich dem Chef zu unterordnen, oder bereit ist, sich anzuziehen, um den sexuellen Begierden eines Mannes zu gefallen, des Chefs zu gefallen oder der Männer um sie herum zu gefallen, was nichts anderes ist, als dass sie sich unterwirft und einer Gesellschaft verkauft. Wir merken also, es ist ein Betrug der Sünde, dass das etwas mit Gleichberechtigung zu tun hat oder mit Gleichwertigkeit. Und dem können wir ganz einfach dadurch begegnen, dass wir in der Bibel im Lukas-Evangelium sehen, dass der Mensch, der wertvollste Mensch auf der Erde war, der Sohn Gottes selbst, kein Problem hatte damit, sich seinen Eltern, die von Sünde geprägt waren, wie wir alle, zu unterordnen. Weil Gott ihn da hineingesetzt hat, weil Erlösung davon bestimmt war, dass er sich unterordnete. Und er unterordnete sich sogar in seiner ganzen Lebenszeit allen Maßstäben des Gesetzes von Gott her und der Autorität derer, die sie verwalteten, solange sie nicht Gottes Gebot übertraten. Und da merken wir etwas Entscheidendes, dass es etwas mit Wert zu tun hat, ist völlig gegen die Schrift und es hat auch nichts damit zu tun. Und hier hat Paulus auch vorher dem schon entsprochen, wenn er nämlich sagt, Vers 11, Kapitel 3, Vers 11, wo nicht Grieche noch Jude ist, also auch der Jude ist nicht besser als der Heide, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, obwohl bei den Menschen da Verachtung ist und sie das mit Verachtung verbinden, weder Barbar noch Sküte, und jetzt merkt ihr, was er sagt, weder Sklave noch Freier, also jemand, der Herr ist. Der Sklave ist nicht weniger wert als der Herr. Der Wert der Erlösten wird bestimmt von dem Preis, den Gott selbst bezahlt, um sie zu erkaufen, sodass sie zur Braut des Lammes gehört, dass sie Gemeinde des lebendigen Gottes ist, dass sie Vergebung der Schuld hat, die Gerechtigkeit Gottes selbst, eine ewige Hoffnung. Was ist da der Unterschied vom Sklaven und vom Herrn? Und interessant, Gott hebt das hier nicht auf. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen, wenn wir zu diesen Verhältnissen hier kommen. Aber Gott hebt das nicht auf in diesem Kapitel und wir müssen uns die Gedanken machen, warum hebt Gott das nicht auf? Aber was er macht, ist, er sagt, schau mal, was Gott getan hat. Und wen er erlöst hat, der ist sein Eigentum in vollkommener Weise mit Christus vereinigt, mit einer ewigen Hoffnung. Wie willst du daran Wert messen? Wie willst du dann an diesen nichtigen, vergänglichen Ständen, Positionen, die du hier auf der Erde hast, überhaupt Wert messen? Es ist völlig gegen die Schrift. Es ist völlig gegen die Schrift. Und daher ist auch völlig gegen die Schrift, wenn eine Frau allein im Kopf denkt, wenn ich mich unterordnen soll, bin ich weniger wert. Nein, hat nichts damit zu tun, gar nichts. Die Welt hat das verbunden, um uns zu betrügen. Der Satan ist der Urheber dieser Religion, um uns zu betrügen. Diese Erde ist bestimmt von Unterwerfung, von Missbrauch der Autorität, von Unterdrückung, von Verachtung, von Ausbeutung. Und was hat die Emanzipation gebracht für die Frau? Eine Entwertung der Frau, nicht eine Erhebung, dass sie mehr Wert hat. Und es ist ganz wichtig, dass wir das sehen, wie Sünde uns betrügt. Daher müssen wir vertrauen, dass der Herr besser weiß, was gut für uns ist und besser weiß, wie er den Menschen gemacht hat. Und Gottes Ordnung kommt nicht zu uns, dass wir sagen können, wie es heute immer wieder gesagt wird, als würde das der Zeit von Paulus entsprechen und deswegen wir diese Anweisungen der Schrift haben. Nein, es entsprach nicht der Zeit von Paulus, wenn wir den Wert der Frau im Talmud lesen, also in der jüdischen Tradition, wie Paulus aufgewachsen ist, dann gibt er der Frau einen Wert, den sie nicht hatte in der Kultur. Es war absolut unzeitgemäß, was Paulus hier sagte. Und auch bei den Römern hatte sie das nicht. Es war unzeitgemäß, was Paulus hier sagte. Und Paulus begründet auch es nicht einfach mit der Zeit oder mit dem, was angemessen ist in der Zeit, sondern Paulus hat zwei Grundlagen, mit denen er es begründet. Die Schöpfungsordnung und die Erlösung. Wobei die Schöpfung Vorschattung der Erlösung ist. Aber das war Paulus seine Grundlage. Und damit ist etwas, das, was Gott uns hier gibt, etwas, was nicht bestimmt ist von der Zeit und von der jeweiligen Zeit, sondern von Gott selbst in seiner Schöpfung und in seinem Erlösungsplan. Wenn es hier aber steht, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, dann haben wir ganz schnell auch viele kurzsichtige Vorstellungen davon, was es bedeutet, sich zu unterordnen. Wir haben die unreifen Christen, oder ich gehe gleich noch darauf ein. Wir wollen einfach mal die Parallele im Epheserbrief lesen, denn Paulus hat sehr viele Dinge, die er den Kolossern geschrieben hat, auch den Ephesern geschrieben. Und gerade wenn es um das Thema der Ehe geht, hat er sich etwas ausführlicher erklärt im Epheserbrief, was uns auch hilft, zu sehen, was er mit der ganz kurzen Aussage meint, wie sich's gebührt im Herrn. Epheser 5 lesen wir ab Vers 22. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in dem Herrn. Wir merken also, dass die Frau eine Aufgabe hat, nämlich zu verstehen, was das Verhältnis der Gemeinde zu Christus ist. Und je mehr sie das Verhältnis der Gemeinde zu Christus versteht, versteht sie auch, was es heißt, sich zu unterordnen. Sie muss also ihre Unterordnung nicht abhängig machen von dem, was sie bei ihren Eltern gelernt hat. Das war schon von Sünde geprägt, bei jedem von uns. Sondern sie darf auf das schauen, was Christus und die Gemeinde ist, was das Kostbare dieser Beziehung ist und wie diese Beziehung von Gott gedacht ist. Und so hat sie das beste Vorbild, das beste Beispiel dafür, was es bedeutet, sich zu unterordnen. Denn das ist das, was Paulus hier sagt, in dem Herrn Christus Jesus gemäß. Und hier sind wir schon beim ganz einfachen Punkt, den wir heute überall verbreitet haben. Viele Christen denken, das Ideale für einen Christen wäre, dass er zwei ganz hohe Antennen hat und dann sehr empfänglich ist, dass Gott sagt, geh rechts, geh geradeaus und so weiter. Ich brauche ständig eine Eingebung, damit ich weiß, was der Wille des Herrn ist. Und nicht, dass Gott uns nicht manchmal in unserer Neigung oder in unserem Unverstand so führen muss und wir sogar manchmal abhängig sind von dieser Führung und ihn bitten, uns doch Licht zu geben, so ist das doch nicht das, wie er will, dass wir von ihm geführt werden und wie wir uns ihm unterordnen sollen. Denn meistens führt diese Art der Unterordnung zur Torheit und es hält uns in Unmündigkeit und nimmt die Herrlichkeit des Verhältnisses zwischen Christus und seiner Gemeinde hinweg, aus dem einfachen Grund. Denn diese Haltung, was macht sie? Sie nimmt uns die Notwendigkeit oder sie verblendet uns für die Notwendigkeit, Christus kennenzulernen. Das Wesen des Herrn zu verstehen, und zu wissen, was der Wille Gottes ist. Und davon ist die Bibel voll, dass er genau das will. Er möchte nicht, dass die Gemeinde einfach ständig sagt, okay, was soll ich rechts, soll ich links gehen? Sondern er möchte, dass die Gemeinde ihn erkennt, dass wir erfüllt werden mit Erkenntnis seiner selbst, erfüllt mit Erkenntnis seines Willens, sodass wir fähig sind zu prüfen, worauf es ankommt, was da sei der gut und wohlgefällige Wille Gottes. Und deswegen hat Gott es so gemacht. Er hat der Mann eine Berufung gegeben und sagt, ich gebe dir die Frau als Gehilfin. Aber welche Frau ist die Gehilfin, Gefährtin seines Bundes an seiner Seite, ohne dass sie minderwertig ist? Die versteht, was die Berufung ist und weiß, wie diese Berufung umzusetzen ist in ihrem Alltag. Natürlich beinhaltet das Kommunikation, ein Miteinander. Aber schaut, das ist das Entscheidende. Deswegen ist es so wichtig, dass Männer nicht auf den Brautschaupartys rumtanzen, sondern dass sie dem Herrn dienen und ihm nachfolgen, dass sie verstehen, was ihre Berufung ist und sich ihrer Berufung hingeben, sodass Gott, wenn er die Frau in ihr Leben bringt, die sie brauchen, dass diese Frau sehr wohl sieht, was die Berufung des Mannes ist. Und dass sie fähig und dass sie willig ist, auch anzuerkennen, welches seine Berufung ist und bereit ist zu sagen, ja, ich bin bereit, Gehilfin in dieser Berufung zu sein, was auch immer das heißt. Und ihr merkt, es bedeutet eine Hingabe zu dem Willen Gottes, zu dem Willen des Herrn. Es bedeutet eine Hingabe zum Ratschluss Gottes. Es bedeutet eine Hingabe zu dem, was Gemeinde ist und wofür wir auf der Erde leben, damit wir dieses himmlische Denken, dieses himmlische Verständnis in unserem Leben hineinbringen und so, dass alles in uns wirklich Christus verherrlicht, so dass jede Unterordnung der Frau nicht eine Unterordnung ist, die abhängig ist vom Mann, sondern wie es eben hier heißt, wie Christus. Sie genährt wird, geprägt ist, seinen Input bekommt. Wovon? Von Christus. Von dem, wer Christus ist, wie er ist, wie Gemeinde ist, was Erlösung bedeutet, was Inhalt der Erlösung ist, wozu Christus uns führt. Und wozu führt Christus uns? Er führt uns zu sich selbst. Er führt uns, er hat uns berufen, dass wir, wenn er offenbar wird, dass er mit uns die Hochzeit feiert und wir alle gemeinsam, Mann und Frau, Braut des Lammes sind. Und da kommen wir zum Mann. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Hier steht das nicht. Aber das ist die Erklärung im Epheserbrief. Ich habe den noch aufgeschlagen. Hier steht nur einfach, ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Aber ich will das aus dem Epheserbrief nochmal lesen. Er sagt, ihr Männer, Vers 25, Kapitel 5, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Nochmal unser Vers. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Der ganze Text vorher hatte gesagt, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sich selbst für sie hingegeben, er hat sie erkauft. Er hat sie zu seinem Eigentum gemacht, er hat diese Einheit zwischen ihr, der Braut, und ihm geschaffen. Wenn Paulus hier also sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, dann sagt er nicht, du definierst, was Liebe ist, sondern er sagt, du, der du, und er spricht hier zu Männern, die den Herrn kennen, denn kennst du den Herrn nicht, weißt du nichts von dieser Liebe. Das Erste, was du tun musst, wenn du den Herrn nicht kennst, ist, ihn zu suchen. Bitte Gott, dass er dir zeigt, was die Liebe Christi ist. Denn die Liebe, Verständnis der Liebe Christi, nämlich wer du bist, von der Sünde geprägt, was seine Liebe bedeutet, dass er sein Leben gibt, dass er selbst nichts wird, um zu erkaufen, um Menschen zu erkaufen, dass sie sein Eigentum werden und ihnen dann noch, nicht nur sie, ihnen Vergebung der Schuld, nicht nur Rettung aus der Hölle zu erkaufen, sondern zu erkaufen, mit ihm vereinigt zu sein, sodass er sich nicht mehr losgelöst von dir betrachtet als dem Erlösten. Das ist die Herrlichkeit dieses Erkaufen. Er will sozusagen auf ewig mit seinen Erlösten verbunden sein, sodass die Ewigkeit geprägt ist von der Einheit Christi zu seiner Gemeinde. Das ist die Herrlichkeit der Liebe Christi. Und daher, wenn du Christus nicht kennst, kennst du nichts von dieser Liebe, auch wenn du menschlich vielleicht bessere Charakterzüge hast als manche andere, die sich Christen nennen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass deine Liebe Anbetung sein soll, nämlich Anbetung der Liebe Christi. Und dass dies auch die Motivation, die Grundlage ist für deine Liebe. Das heißt, dass die Liebe in uns nicht einfach besser ist als die von Fritz oder Paul, sondern dass die Liebe in uns eine Reflexion der Liebe Christi ist. Wir haben nicht so viel Zeit, über alle möglichen Bereiche dieser Liebe nachzudenken, aber ich möchte euch sozusagen eine Hilfe geben, damit das ganze Leben geprägt ist, genau das zu verstehen, was es bedeutet, also wie Christus geliebt hat. Und wir werden merken, und ich hoffe, dass ihr merkt, dass genau dies das geeignetste Mittel ist, um uns dahin zu führen, um uns zum Ziel Gottes zu führen, der Vereinigung mit ihm in Herrlichkeit, aber was seine Charakterzüge jetzt hier in diesem Leben, in unser Leben hineinbringt. Wir haben gesehen, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, wie Christus, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Bei der Gemeinde ist aber Mann und Frau. Mann und Frau. Es bedeutet also, du musst darüber nach, auch als Mann musst du darüber nachdenken, wie die Gemeinde, was die Bestimmung und die Berufung der Gemeinde ist. Und dann darüber nachdenken, wie sehr Christus die Gemeinde liebt. Und jetzt überleg mal, wie sehr liebt Christus dich? Wie sehr liebt Christus dich? Bist du ungehorsam? Da vernachlässigst du die Gemeinschaft mit ihm. Da begehst du die gleichen Sünden schon das 100. und das 1000. Mal. Und was mit seiner Liebe? Wir hatten heute 6 Punkte in der Abendmahlspredigt. Wenn wir allein darüber nachdenken, wie beharrlich der Herr seine Kinder liebt, wie er die Seinen liebte, zusammengefasst von Johannes, so liebte er sie bis ans Ende. Bis ans Ende. Merkt ihr, wie passend hier das Wort ist von Paulus, wenn er sagt, und seid nicht bitter gegen sie? Stell dir vor, Christus würde mal bei dir sagen, es reicht jetzt endlich mal. Es reicht. Ist aber genug. Irgendwann reicht es aber. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Sie vergibt. Sie ist langmütig, sie ist geduldig. Schaut, das ist die Neigung unserer Liebe. Wir sagen, ja, ich liebe, aber ich liebe, wenn sie so ist wie. Und wie viele in Ehegesprächen hört man, dass der Mann behauptet, er liebt seine Frau, aber es bedeutet nur ein Ideal im Kopf, wenn sie bereit ist, das zu sein, was er von ihr fordert. Denk über die Liebe Christi nach. Denk über das nach, was du von Gott empfängst. Denk über die Segnungen nach, über die Beharrlichkeit seiner Liebe, die nicht aufgibt, die nicht aufgibt, die nicht nachlässt. Aber wir merken, diese Liebe ist nicht einfach nur Harmonie, 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 Harmonie. Es ist nicht eine Liebe, die der Welt gleich ist, die die Welt mit Liebe gleich ist, sondern diese Liebe hat Ewigkeit vor Augen, hat das Ziel der Ewigkeit vor Augen. Christus gibt sich seiner Gemeinde hin, ja, aber er nährt und pflegt die Gemeinde und er lässt nicht locker, dass sie wirklich in den Himmel hineinkommt. Und der Mann, der wirklich liebt wie Christus, der verlässt Gottes Ziel nicht für die Ehe, aber womit beginnt das? Mit ihm selbst. Mit ihm selbst. Wenn es hier heißt, und seid nicht bitter gegen sie, wisst ihr, die Bitterkeit ist das Erste, was im Herzen eines Mannes geschieht, wenn er nicht ganz schnell mit Worten oder mit seinen Taten die Frau auf Spur bringen kann. Und wenn sie dann noch ein bisschen charakterstark ist und beharrlich ist in ihrem Charakter, ne, dann gibt es ganz schnell ein Aufgeben. Ich setze Erwartungen und wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, dann gibt es so ein inneres, es gibt bei manchen, die reagieren mit Zorn, mit Aggression. Und wenn sie merken, dass es auch nichts bringt, dann mit so einem inneren Aufgeben. Ja, ich gebe es auf. Wie viele Männer haben es aufgegeben? Indem sie sich dadurch aufgegeben, indem sie einfach gewisse Charakterzüge ihrer Frau als gegeben hinnehmen. Ist es recht? Nun, es ist recht als erstmal als Haltung, wo ich sage, das ist eine Tatsache meines Lebens, mit der ich nun vor dem Herrn stehen muss. Ja, das anzuerkennen ist recht, aber darin zu stehen ist nicht recht. Denn denk doch mal, du bist mit Christus verbunden und Christus hat dir diese Frau gegeben und er möchte, dass dadurch die Erlösung, die er für dich bereitet hat, größer und größer wird. Wenn du ihn liebst, willst du deinen Frau ihren Sünden überlassen? Ja, kann sein, dass du merkst, du kannst nichts tun, deine Worte gehen in die Leere, deine Worte verhärten nur, bringen nur Eskalation, bringen nur Streit mit sich und dann gibst du auf. Ja, das ist deine Neigung. Aber seht, wo du an deinen Mitteln kapitulieren musst, sind Gottes Mittel noch längst nicht zu Ende. Sind Gottes Mittel noch längst nicht zu Ende. Im Gegenteil, Gott bringt dich sogar extra dahin, dass du an deinen Mitteln kapitulierst, damit du nach oben schaust und damit du genau das Amt wahrnimmst, was Gott dir gegeben hat als Leiter des Hauses, nämlich ein Priester für dein Haus zu sein, der vor dem Thron Gottes für seine Frau betet. Natürlich auch für die Kinder, natürlich auch für die Familie, natürlich auch für alle anderen. Und das Gleiche gilt auch für die Frau. Sie hat den Zugang zu Gott selbst, zu dem Höchsten im Himmel und auf Erden, der alle Macht hat, um zu beten, um den anzurufen, der jedes Herz ändern kann, der mit jeder Sünde fertig wird, der mit allen Umständen fertig wird. Und schaut, Gott gab uns genau den rechten Mann und die rechte Frau. Aus welchem Grund? Damit wir seine Charakterzüge lernen, dass wir seine Wesenszüge an uns tragen. Und was ist er? Er ist voll innigen Mitgefühls. Und was macht er? Er ist gekommen als der barmherzige Samariter, um unsere Wunden zu pflegen, um uns bereit zu machen, mit ihm in Ewigkeit, in Herrlichkeit zu sein. Und schaut, wenn wir auf den Herrn schauen, wenn Mann und Frau auf den Herrn schauen, so können sie zwar keine himmlische Ehe in dem Sinne führen, dass beide wachsen, also muss nicht immer unbedingt sein, dass beide wachsen, aber das ist genau das Problem, wenn ich meine Verhalten abhängig mache von dem Verhalten des anderen, himmlisch beginnt es dann zu werden, wenn beide auf Christus blicken und egal, ob der andere es tut oder nicht tut, du hast schon mal den halben Teil des Himmels in dir, wenn du zum Himmel schaust und du wirst merken, wie der schlimmste Mann oder die schlimmste Frau, nicht das Mittel bist, das du verhärtest, verbitterst, zu mehr und mehr Sünden greifst, sondern dass du heiliger und heiliger und heiliger und heiliger wirst, sodass man die Liebe Christi mehr an dir erkenne. Liebe Männer, um es hier nochmal auf den Punkt zu bringen, ihr Männer liebt eure Frauen, bedeutet, genau da, wo du die Probleme hast, die deine Liebe beenden wollen, kann die Liebe Christi, wenn er deine Quelle der Liebe ist, umso herrlicher sichtbar werden. Das heißt, die schwierigen Charakterzüge deiner Frau sind die bestgeeignetsten, um die Herrlichkeit der Liebe Christi vorzuleben, auszuleben. Natürlich, nachdem du es selbst gelernt hast. Und wenn wir das anerkennen, wenn wir einfach verstehen, dass Gott genau das für unser Leben gab, damit Erlösung in unser Leben hereinkommt und wir, selbst wenn sie es nicht einsieht, ich bin jetzt hier beim Mann, ne, umgekehrt gilt das auch, selbst wenn sie es nicht einsieht, doch ihr Leben lang eine Proklamation der Liebe Christi hat. Was für eine Herrlichkeit. Da wird himmlische Herrlichkeit in einer Ehe offenbar, selbst wenn die Gemeinschaft nie funktioniert, weil einer der beiden Gott verachtet. Selbst wenn beide Christen sind, ne, wie wichtig ist es, dass beide himmlisch gesinnt sind. Und dass wir genau darauf aufeinander achten. Ihr merkt also, hier ist Gottes Weg. Hier ist Gottes Weg, um den Himmel, die Herrlichkeit der Erlösung, Christus in unser Leben hineinzubringen. Wenn es hier steht, seid nicht bitter gegen sie, für die Männer, dann bedeutet es genau das, wache darüber. Es würde hier in der Bibel nicht stehen, wenn es nicht die Neigung der Männer wäre, bitter zu werden. Manche denken, Bitterkeit merkt man nur darin, wenn man innerlich voll Groll ist. Kann sein, ja, da merkt man es auch dran. Aber die Extreme sind nicht die einzige Wurzel der Bitterkeit. Wenn ich abgeschlossen habe, fange ich an, in meinem Kopf Idealfrauen zu malen. Fange an, mich umzusehen. Fang an, mir meine Hobbys zu verzäunen, mir Freiräume zu schaffen. Mangelnde Gemeinschaft zu rechtfertigen mit Dringlichkeiten, die ich machen muss. Du sollst deine Frau zum Himmel führen. Das ist dein Auftrag. Gib dich deinem Auftrag hin, für Christus. Bitterkeit flieht. Bitterkeit flieht nicht nur, Bitterkeit ist so schlimm, dass der Herr Jesus sagt, dass wir beten sollen, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben jedem, der uns schuldig ist. Natürlich, das gilt für Mann und Frau. Und er, nachdem er sie gelehrt hat, so zu beten, sagt er ausdrücklich, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Um uns zu zeigen, wie wichtig genau das ist, von dem zu leben, dass wir beständig Gottes Vergebung empfangen. Ja, dass wir sie brauchen, täglich brauchen. Und kein Mensch kann an uns sündigen, wie wir gegen Gott sündigen. Das heißt, du wirst nie vergeben in dem Maß, wie Gott dir vergeben hat. Nie. Und er fordert uns auf, hier zu vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Und im Hebräerbrief sagt er, dass die Wurzel der Bitterkeit unser Herz vor dem Strom der Gnade verschließt. Also es ist das Gegenteil, es ist die Antwort, die statt zum Herrn zu blicken, um bei mehr Bedarf mehr Gnade zu erfahren und die Herrlichkeit der Segnungen des Herrn in deinem Leben zu erfahren, indem du betest, gehst du einen Weg, indem du dir den Himmel selbst verschließt, sodass deine Gebete nur noch Form sind und nicht mehr ein Flehen zu Gott, bis er erhört. Denk viel über Erlösung nach. Denk über die Liebe nach, die du von Christus empfängst. Denk darüber nach, wie er ist zu dir und wie er segnet und segnet und segnet. Und lass ihn selbst dein Verhalten bestimmen. Bitte ihn, dass deine Liebe offenbar wird in deinem Leben. Und je schlimmer die Herausforderung für dich ist, je herrlicher darf Gottes Liebe an dir offenbar werden. Wir werden hier aufhören. Man könnte natürlich noch viel dazu sagen, aber wir werden hier aufhören. Lass uns den Herrn anrufen, dass er wirklich hier sein Leben in uns hineinbringt. Vielleicht noch einmal, ihr merkt hier, egal in welche Beziehungen wir sind, der wahre Bräutigam ist Jesus Christus. Der wahre Bräutigam für Mann und für Frau ist der Herr Jesus Christus. Die Ehe hier auf der Erde ist nur ein Abbild. Und in welche Umstände du auch bist, Gott hat sie ausgesucht, um dich schön zu machen für den wahren Bräutigam. Gib dich dem von Herzen hin. Mach sein Ziel zu deinem Ziel. Sag, ich will sein Ziel mit aller Kraft suchen. Amen.